Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast. Wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. England hat einen König, König Charles III. Dazu gab es eine Spezialfolge. Bitte diese anhören, Benita. Wir haben es ausgiebig erörtert. Krone ist gesetzt. Jetzt zurück zur Politik. Wie schaut's im Moment aus? Rishi Sunak ist noch Premierminister. England ist noch im Brexit. Also England ist nicht aus dem Brexit ausgestiegen.
England ist in der Brexit-Realität.
In dem, können wir sagen, im Brexit?
Definitely
deep in Brexit.
Ja. Neue Wortkreation.
Ich glaube, das gibt es, glaube ich, schon.
Aber jetzt steht ja wirklich nichts mehr an im Moment erstmal in dem Land. Jetzt kann man sich wieder auf die Politik fokussieren. Ja. Es stehen auch keine Wahlen ganz
nah an. Nein, Wahlen
an.
Erst so in anderthalb Jahren ungefähr.
Okay, also man könnte wirklich Daily Politik
machen. Man könnte jetzt Daily Politik machen und ja, was kann ich euch berichten, liebe Kinder aus dem fernen Königreich? Also sehr viel. Wir haben ja schon lange nicht mehr gepoddet, weil wir auch selber, also auch Privatleben haben und da auch manche Dinge manchmal vorkommen, wo man das mal gar nicht podden kann. Und jetzt sind wir aber wieder so weit. Und nachdem wir uns so lange zurückgehalten haben, hat sich viel entwickelt. Zuallererst hatte sich das Irland-Problem weiterentwickelt. Wir erinnern uns, Irland ein Problem mit dem ganzen Warenverkehr und so weiter. Der Grenze, die Johnson gesetzt hatte im Meer zwischen dem Großbritannien eigentlich und Nordirland für Warenverkehr, was sehr schwierig ist und immer schwieriger wurde. Und dann hat Rishi Sunak, unser neuer Premierminister, der sich als sozusagen positioniert als pragmatisch und eben nicht so chaotisch, nicht alle fünf Minuten gibt es eine neue Politikwende und irgendeine neue Policy, die wieder alles umschmeißt, was vorher war, sondern nein, mit ihm gibt es pragmatisches nach vorne denken. Und somit hat er sich auch geeinigt, also er und seine Leute, auch mit Brüssel, über eine Lösung oder zumindest eine Erleichterung dieser Irland-Frage. Und es hat sich dann kombiniert im sogenannten Windsor-Protokoll, wurde Windsor benannt. Das ist auch interessant, weil Windsor ist ja die Königsfamilie, sozusagen ein Titel, der so ein bisschen, ja, fast schon regal, also königlich klingt und das Land vereinigend, das Windsor-Protokoll. Dafür flog damals, das war jetzt schon vor 2 Monaten oder so, flog Joe Biden nach Irland extra. Mit seinen irischen Wurzeln, auf die er auch sehr stolz ist.
Die war so hinterm Flugzeug her, die irischen Wurzeln.
Die irischen
Wurzeln. Ja. Und kaum ist das Flugzeug gelandet, haben die natürlich Wurzeln geschlagen auch wieder.
Und Joe Biden hat auch sofort Wurzeln geschlagen, beziehungsweise als er landete, war dann auch wieder, er hat also Rishi Sunak ganz kurz nur begrüßt, ganz kurz so Hallo, und ist dann sofort abgeschwirrt Richtung irische Republik und auch nordirische Politiker und hat sich also mit den Engländern gar nicht weiter befasst, was als absoluter Affront aufgenommen wurde in Großbritannien und in England von vor allem natürlich konservativen Kreisen. Und es war auch sicher so gemeint, so ein bisschen, weil Biden oder die Biden-Administration ja auch den Tories und den Brexiteer schon die ganze Zeit zu verstehen geben, wenn ihr mit Irland irgendwas anstellt, dass das Land wieder geteilt ist, dann gibt es mit uns überhaupt keinerlei Freihandels- oder sonstige Handelsabkommen, da steht ihr ganz hinten. Also Rishi Sunak, der ja von Geld was versteht wahrscheinlich, hofft man, und von der Wirtschaft, der natürlich weiß, ohne diese ganzen Abkommen, die sie machen wollen, auch mit Nordamerika geht gar nichts mehr, wusste, okay, wir müssen in der Irlandfrage vorankommen und dieses Windsor-Protokoll. Das war also eine eigentlich erfreuliche Entwicklung. Natürlich wurde ihm zu Hause dann dafür auch wieder die Hölle heiß gemacht von den Brexiteers. Also da kam natürlich wieder Nigel Farage und andere haben sich wieder gemeldet und gesagt, also absoluter Verrat, und das würde ja jetzt wieder nur zeigen, dass Brüssel eben immer noch überall die Finger drin hat und sich Großbritannien weiterhin nur als Büttel da oder die Engländer nur Büttel seien der europäischen Mächte und so weiter. Naja, egal, das war eigentlich eine gute Entwicklung, weil es ja auch eine Annäherung zwischen der EU und Großbritannien überhaupt bedeutet, dass sie überhaupt irgendwas wieder vereinbaren konnten, dass auch in Brüssel sozusagen wieder ein Vertrauensvorschuss ja auch diesem Premierminister gegeben wurde, den man ja kaum kennt. Das ist ja ein relativ frischer Politiker, Er ist erst seit 20, ich weiß nicht, 15 frühestens, glaube ich, überhaupt im Parlament. Aber trotzdem hat man gesagt, okay, mit dem scheinen wir jetzt zumindest wieder verhandeln zu können. Und man kann auch davon ausgehen oder hoffen, dass seine Regierung sich an Abmachungen hält. Weil wir erinnern uns ja das Nordirland-Protokoll, was Johnson toll verhandelt hat und seine Leute, wurde ja am nächsten Tag quasi von Johnson selber wieder als völlig blödsinnig und undurchführbar, wie sagt man, verschrien oder erklärt, ja, dazu erklärt. Naja, also die Irland-Frage hat sich nach vorne bewegt. In der konservativen Partei wiederum sind alle möglichen Sachen los, was auch, finde ich, eine interessante Lehre ist für Herrn Merz und unsere CDU hier, CDU, CSU, auch für Herrn Söder. Wenn man sich nämlich nach rechts anbiedert, kommt nichts Gutes dabei raus. Und also meiner Meinung nach. Wir haben ja hier auch das Phänomen, dass also gerade auch Herr Merz und so gerne AfDiger trötet denn je, weil es natürlich Angst, weil man merkt, die AfD hat unheimlichen Zulauf, also vor allem in den jungen Bundesländern. Und man meint, wenn man das also auch bedient, dann kriegt man diese Wähler wieder zurück. Man könnte ja sagen, das ist das, was David Cameron gemacht hat damals mit den Tories, als er das Referendum versprochen hat und so der Brexit-Partei unter Farage das Wasser abgegraben hat, weil die Leute nämlich gedacht haben, naja, wenn wir mit den Tories auch aus Europa rauskommen, dann wählen wir jetzt mal die. Hat ja auch vielleicht zum Teil geklappt für die Brexit-Voter. Ja.
Durchaus.
Hat sich durchaus gelohnt.
Und auch bei Labour gab es ja Brexiteers.
Allerdings gab es bei Labour Brexiteers. Allerdings waren die natürlich mehr so schweigend, haben sich so ein bisschen schweigend da durch ihr Schweigen den Brexit unterstützt. Aber jedenfalls, die Tories sind natürlich dann also extrem nach rechts gerückt und dann mit Boris Johnson nochmal, die haben ja alle rausgeschmissen aus der Partei, die sozusagen moderat waren, die gesagt haben, diesen extremen Brexit, den ihr hier gerade zu verhandeln meint, der ja auch nicht zur Diskussion stand, wie wir schon öfter mal besprochen haben, also raus aus der Customs Union und aus dem Single Market, das können wir hier nicht unterstützen, das geht nicht. Diese Tories wurden rausgeschmissen und sozusagen das Parlament und auch das Kabinett wurde immer Brexiteer-lastiger. Also das einzige Kriterium für eine Karriere in den Tories war eigentlich nur noch, bist du ein wirklicher Brexiteer auf Hart und also bis Herz und Seele oder tust zumindest so, dann bist du dabei und wenn nicht, dann bist du halt ein Hinterbänkler und keiner hört dir mehr zu. Ja, so haben wir ja das jetzt alles miterlebt und wie es dann dazu kam und dann auch Ford Truss und so weiter und dann jetzt Herr Sunak, der auch ein Brexiteer ist und war, der sich dazu allerdings eigentlich jetzt nicht mehr wirklich äußert, weil ich glaube, dass der Brexit nicht funktioniert, das haben inzwischen alle eingesehen, fast alle, aber interessanterweise natürlich die echten Brexit-Ultras, was sagen die? Ja, der funktioniert natürlich nicht, weil er gar nicht richtig ist. Es ist ja noch überhaupt kein Brexit-Fall. Ja. Der muss den halt mal richtig machen.
Okay, und die finden auch noch Gehör?
Naja, die finden durchaus Gehör, also zumindest unter sich, weil die sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Wir müssen ja immer noch alle möglichen Auflagen erfüllen. Was sie nicht dazu sagen, ist, wenn sie handeln wollen mit der EU, die immer noch ihr größter und vor der Haustür liegender Markt sind, müssen sie natürlich wie alle anderen, die mit der EU Handel treiben, verschiedene Dinge erfüllen oder eben zahlen, Tariffs, Zölle und so weiter. Und nächstes Jahr im Januar, wenn das Trade and Cooperation Agreement, was die EU mit Großbritannien gemacht hat, als der Brexit wirklich stattfand, das war sozusagen das Minimum an Konsens, den die finden konnten damals. Nächstes Jahr im Januar ist es soweit, dass das sind so Rules of Origin heißt es, wenn du zum Beispiel ein Auto herstellst in Großbritannien und dann kommen aber zu viele Teile aus nicht Großbritannien oder in der EU und wahrscheinlich auch sogar nur aus Großbritannien, dann werden jetzt wieder neue Tariffs fällig, die ziemlich hoch sind. Tariffs sind, das sind keine Zölle, sondern was sind das eigentlich auf Deutsch? Du bist doch hier unser Wirtschaftsmagnat. Abgaben oder ja. Handelsabgaben oder
Rules of Origin.
Rules of Origin heißt Origin. Wo kommt das Zeug jetzt her? Ja? Und wenn du eben als Amerikaner was in die EU verkaufen willst und es kommt aus Amerika, dann musst du natürlich darauf Zölle zahlen und Tariffs, was die auch immer sind, wundert mich, dass das jetzt hier keiner weiß im Raum.
Nein.
Weil also Customs und Tariffs sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Jedenfalls.
Ja, das sind halt Abgaben oder es kann ja auch besteuert werden. So. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Gibt alles Mögliche, eben. Und diese Dinge die muss man dann zahlen, dann wird es natürlich wiederum teurer zu exportieren. Und so. Das ist jetzt im Moment noch nicht so, aber ab Januar wird es so. Und jetzt sind auch schon die ersten britischen großen Unternehmen, die sagen, zum Beispiel Vauxhall, also Opel, Vauxhall, der Eigentümergesellschaft von Vauxhall hat gerade heute. Wurde das öffentlich die Regierung aufgerufen, das Brexit oder Brexit-Abkommen nochmal neu zu verhandeln, weil sonst ab 1. Januar nichts mehr geht und sie werden aus Großbritannien abwandern. Mhm. Also Vauxhall ist wirklich, das ist wirklich in Großbritannien eine große Marke, die auch sehr, auch identitätsstiftend ja, irgendwie ist.
Ein großer Arbeitgeber.
Ein großer Arbeitgeber. Und dieses Ding, der Brexit funktioniert nicht, weil wir ihn noch nicht richtig durchgeführt haben, das dominiert den rechten Diskurs. Und das ist ja, haben wir auch schon mal, glaube ich, mal gesagt, wie im Kommunismus. Also es ist immer noch nicht der richtige Kommunismus. Wir haben es halt noch nicht richtig gemacht.
Erst dann wird es für alle gut, ist die Erzählung.
Dann wird es erst gut, wenn es erst richtig gemacht ist. Jetzt ist es ja so, dass...
Wie pariert Rishi Sunak
das? Ja, der pariert gar nichts. Der ist immer nur still und macht so sein Zeug. Und was aber... Weil natürlich auch viele sagen, er ist extrem schwach in seiner Position, weil seine Partei eben eigentlich weit rechts von ihm steht in vielen Dingen. Und er hat immer in seinem Kabinett zum Teil eben auch ultrarechte Leute sitzen, zu Ella Braverman, die Innenministerin zum Beispiel, die eigentlich unter Liz Truss, die war so kurz dabei, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich noch unter Johnson, zurücktreten musste, weil sie eben wegen irgendwelcher Disziplinarverfahren, die gegen sie liefen, die hat Rishi Sunak wiederberufen in den Innenministerposten, weil er sich damit wahrscheinlich erhofft hat, eben den rechten Rand zu, ja, deinen Feind sozusagen dir nahe zur Brust zu holen. Und sie ist nicht die Einzige im Kabinett, die sehr weit rechts rumfischt, aber sie ist natürlich als Innenministerin besonders stark. Und wir erinnern uns, einer ihrer Lieblingspläne ist eben, die ganzen Migranten nach Ruanda auszufliegen. Also die werden dann in ihrem Hirngespinst nach, werden die Leute, die mit den Booten über den Kanal kommen, das ist ein Riesenthema in Großbritannien, also wird von der Presse auch wahnsinnig aufgepustet, nicht nur die Schlauchboote, es kommen jeden Tag an der Küste Flüchtlinge an, die von Frankreich loslegen mit dem Schlauchboot. Viele sterben auch natürlich im Channel und die sind dann da und mit denen muss man was machen. Das gibt schon lange, dieses Problem. Allerdings ist es extrem gestiegen seit Brexit, weil und auch seit dieser Tory-Administration, also seit Suella Braverman und auch schon der Vorgänger Home Secretary waren, weil eigentlich alle Asylrouten, die legal sind, sind eigentlich geschlossen. Alle. Also auch für Leute aus Afghanistan zum Beispiel, wo die Engländer ja mitgemischt haben, sehr groß, die können überhaupt nicht nach Großbritannien kommen, jetzt legal, weil das Verfahren so kompliziert gemacht worden ist, dass das überhaupt nicht möglich ist, das sozusagen sich da offiziell zu bewerben. Deswegen steigt die Nummer der, die mit dem Schlauchboot kommen. Da sind auch anscheinend viele Albaner dabei, die jetzt keinen Grund für Asyl haben und so. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das wird immer gesagt, das sind alles Albaner, werden schon nicht alles Albaner sein. Aber um damit fertig zu werden, sagt Suella Braverman eben, die nehmen wir dann und dann fliegen wir die nach Ruanda
aus. Unabhängig von ihrer Herkunft. Sondern
ja, ganz egal, weil das ist in Ruanda total schön und da ist wunderbar.
Nach Ruanda.
Das hat also European Courts of Human Rights hatte das schon gestoppt, den ersten Flug, den es da geben sollte. Da wurde schließlich einer, glaube ich, ausgeflogen, was natürlich wieder zur Folge hatte, wir müssen sofort aus dieser Human Rights Convention aussteigen. Das ist gar kein EU-Apparat, dieser European Code of Human Rights, überhaupt nicht. Das hat mit der EU nichts zu tun, aber ist übrigens eine Institution, die maßgeblich von Engländern mitbegründet und definiert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber also da müssen wir aussteigen und dass da irgendwelche Straßburger Richter uns da reinfingern und so. Also es bauscht sich immer weiter auf die Probleme, die der Brexit sozusagen selber gemacht hat. Also zum Beispiel mehr Leute, die ankommen im Schlauchboot. Oder generell eben die riesige Inflation und Teuerungsrate, die viel stärker ist als auf dem Kontinent. Das natürlich hat das mit dem Brexit zu tun.
Ist das über 10% nach wie vor?
Ich glaube, dass die Inflation in Großbritannien immer noch knapp über 10% liegt. Aber zum Beispiel die Energiepreise haben sich noch viel mehr gesteigert als bei uns.
Und Eat or Heat ist bei einigen das Thema im Winter.
War ein Thema. Im Moment muss man vielleicht nicht so sehr heizen. Die Energiepreise sind auch wieder etwas gefallen, so dass Großbritannien jetzt wahrscheinlich einer Rezession entgeht. Aber immer noch ist Großbritannien von allen, von den G7-Ländern an der letzten Stelle, was den Wachstum so betrifft. Und man denkt, dass der Brexit 4% des Bruttosozialprodukts kostet. Das ist relativ viel eigentlich. Also nur der Brexit, nicht die anderen Dinge, die noch sind.
Also jedes
Jahr. Ja. Und das sind einfach alles Themen, die sich durch den Brexit an sich ergeben haben, aber eben dann wird gesagt, ja, der Brexit ist eben nicht richtig und hart genug und deswegen ist es so schlecht. Und die konservative Partei streitet sich so ein bisschen, also dieser ganz rechte Block, der sagt, okay, wir sind noch nicht richtige Brexiteers, es muss noch mehr gehen und wir müssen uns sowieso also viel mehr auch gegen diese ganzen Immigranten stellen, wobei die Immigration gestiegen ist, auch die legale Immigration, jetzt nicht Asyl, sondern Arbeitsimmigration, weil man braucht die Leute eben und es gibt dann Ausnahmen und so weiter und die kommen dann halt aus Indien oder aus anderen Ländern, nicht unbedingt aus der EU, aber die Immigration ist nicht gefallen seit Brexit, was ja eine der zentralen Versprechen auch war, endlich die ganzen Ausländer dann mal loszuwerden.
Das sind aber dann wieder eher Facharbeiter oder die, von denen du da sprichst?
Das weiß ich nicht, ob das jetzt Facharbeiter oder Obstpflücker sind.
Wir hatten auch eine Folge mit, das war ja mal vor einem Jahr, glaube ich, diese Trucker-Krise.
Die Trucker-Krise.
Wo keiner mehr fahren konnte und wollte. Und dann hat man eben gesagt, zur Weihnachtszeit gibt es auch deutschen Truckern die Möglichkeit, dann für 3 Monate dort eben zu arbeiten. Dann muss man aber auch wieder gehen.
Begeisterung
war nicht so riesig.
Nee, Begeisterung war nicht riesig. Und es gibt immer noch einen riesen Trucker-Shortage. Also es gibt einfach echte Probleme, die der Brexit jeden Tag verursacht. Ja. Und jetzt war zum Beispiel, jetzt hat sich, das gibt es wohl schon länger, aber jetzt war gestern und vorgestern, und ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist, eine Konferenz in London von Konservativen. Und das ist ein neues Movement und das heißt National Conservatism. Also ich mache keinen Scherz, das heißt National Conservatism, darunter unter dieser Fahne vereinigen die sich und natürlich, ich meine, es ist jetzt nicht so weit zu denken, okay, National Conservatism, National Socialism, naja, okay, wo geht es jetzt so hin, also so.
Ist als Partei dann Neugründung oder
nein,
was?
Nein, das ist sozusagen der Flügel, der rechte Arm. Der Tories, der ja eigentlich zurzeit komplett an der Macht ist, die aber immer noch das Gefühl haben, sie haben nichts zu sagen, weil es funktioniert ja auch alles nicht. Und was da zu hören war auf dieser Konferenz, ist wirklich zum Teil, also man fällt dazu, fällt einem dann auch nichts mehr ein. Also da geht es dann auch um so Dinge wie eben die Familie. Also man muss jetzt auch mal wieder die Familie stärken und Mutter, Vater und 2 Kinder, so gehört sich das eben. Alles andere sei absurd und dafür müssten Leute auch belohnt werden, wenn sie eben für den Staat und die Gesellschaft eine Familie gründen und eine Familie auch aufrechterhalten und dieses Ganze, wir heiraten nicht für uns selber, wir heiraten für den Staat, also wirklich so. Und auch, man wüsste jetzt nicht, warum kein Land mehr Nationalismus irgendwie feiern dürfte, nur weil die Deutschen es halt 2-mal so ein bisschen in Sand gesetzt haben. Das sei doch wirklich albern und solche Dinge, wobei man den Engländern ja grundsätzlich jetzt kein gestörtes Nationalverhältnis vorwerfen kann.
Haben wir jetzt bei der Krönung ja gesehen.
Haben wir ja gesehen. Ja, also so, und dann natürlich auf dieser Konferenz befindet sich dann auch Suella Braverman, die Innenministerin ist, also eine ganz hohe Vertreterin der Regierung. Der Premierminister ist natürlich nicht.
Ja,
aber die ihre Ideen, es ist wie ein sozusagen, wie wenn sie sich schon vorstellen würde als nächste Führerin der Tories. Ja. So, und Rishi Sunak sagt dazu nichts. Normalerweise müsste er sie sofort entlassen. Und sagen, was machst du auf so einem komischen, auf so einer Konferenz von.
Gibt es da auch so eine Art Verfassungsschutz in England wie hier, der dann solche rechten Gruppierungen doch beobachtet?
Es gibt natürlich irgendwie einen Verfassungsschutz, aber Verfassungsschutz, sie haben ja gar keine geschriebene Verfassung.
MI6,
stimmt.
Es gibt so einen Innengeheimdienst, aber das ist ja kein, okay, wenn du sagst, wir beobachten jetzt unsere Innenministerin, ich meine, die unterstehen ja der Innenministerin. Ja. Das ist ja wirklich komplett grotesk.
Aber hat die Aussicht auf Erfolg dieses Movement, wie du sagst, das National Conservatism?
Ich glaube, die haben durchaus Aufsicht, auch das sind ja auch internationale, also ich meine, das ist wie auf einer Trump-Rally, es ist nur Englisch, es ist nicht ganz so deranged wie auf einer Trump-Rally, aber es könnte auch sich da oder eben in solchen komischen Kreisen in Amerika abspielen. Das wäre.
Und mit der Option auch, sich mit Rechten in Europa zu vereinen?
Ja, also zum Beispiel Frankreich, verschiedene, die da auch waren, die haben sich schon in der Vergangenheit gezeigt auf diesen Meetings, wo sich dann also Orban und genau, Salvini und Le Pen und so treffen, war auch zum Beispiel einer, der ist Daniel Kaczynski, sehr englisch, ein Ober-Brexiteer und Tory-Parteigänger, war da zum Beispiel, ich glaube 2020 auf so einer Konferenz, damals wurde er offiziell zurückgepfiffen, das war ja noch dann unter Johnson, also er hätte da nichts zu suchen, das hätte mit den Tories nichts zu tun, damals hat man sich davon klar distanziert. Aber das sage ich ja jetzt schon die ganze Zeit, was da jetzt gerade an der Macht ist in England, dass überhaupt kein Blatt passt dazwischen mehr, zwischen denen und Le Pen oder Salvini, das sind genau dieselben Leute, das sind halt Briten und deswegen macht man sich vielleicht nicht so große Sorgen, aber es ist wirklich erschütternd. Die Erzählung in dieser National Conservatism-Konferenz ist jeder, es ist wirklich jeder, der da spricht, hat so, die, weiß nicht, die Eliten, wer sind die denn anders als die Eliten, die da stehen? Ja, die Eliten und die, weiß nicht, die Schwulen und die Ausländer und jeder hat so seine ganzen Feinde. Also
einmal eins des Populismus.
Einmal eins des Populismus.
Man rührt eben diese Rezepte, die ja auch erfolgreich sind. Letztlich, wenn man jetzt das Ziel hat, irgendwie an der Macht zu bleiben oder auch an die Macht zu kommen oder die auszubauen, dann guckt man halt ins Kochbuch, wenn du irgendwas kochen willst, was dann allen gut schmeckt, dann schaust du dir halt auch die besten Rezepte an. Und das sind nun mal momentan die Rezepte, die funktionieren. Also wenn du Macht nach Macht strebst oder nach mehr Einfluss, dann musst du halt
diese Geschichten bedienen. Aber es ist doch komisch, weil die sind ja an der Macht.
Ja, aber sie wollen es ja noch, vielleicht eben ja, das Endziel ist noch nicht erreicht.
Ja, aber das meine ich ja eben. Sie meinen, das Endziel ist nicht erreicht. Okay.
Das heißt, das sind auch die von diesem härteren Brexit noch sprechen.
Ja, wobei der Brexit ist ja schon so hart, wie er eigentlich nur sein kann. Ja. Weil ich meine,
wie
er
auch nie geplant
war. Nein, und wenn du ihn noch härter machst, du hast ja dasselbe Problem. Du hast immer noch die EU vor deiner Haustür, die dein größter Markt ist. Es wird nur noch schwieriger, mit ihr zu handeln. Und du siehst es auch jetzt zum Beispiel. Allein, du siehst es schon an der Ukraine zum Beispiel. Ja. Sagen wir mal, theoretisch ergibt sich eine Situation, in der die Ukraine verhandelt mit der EU, ob sie ein Zutrittsland wird oder ein Kandidatenland oder so. Die Engländer werden damit nichts zu tun haben. Die werden dabei sitzen, die haben dazu nichts zu sagen. Ja. Das sind nur mal so ganz theoretisch, das ist eine Riesenfrage, ja, und für alle, auch für die Engländer. Also sie haben sich einfach komplett ins Ausbuxiert und wurschteln da jetzt alleine vor sich hin. Das, was die, also Liz Truss eigentlich in ihrer kurzen Premiership, war an sich die Apotheose des ultraharten Brexits und das, was die eigentlich wollen, eben keinerlei Regulierung mehr für irgendwas und Tax Cuts for the Rich und wir machen hier also einfach nur noch Piratenkapitalismus, weil sie sich ja immer dann vergleichen mit Singapur, vergessen, dass das eine total autokratische, auch sehr harte Gesellschaft ist und sehr homogen, wo jeder, auch noch der Letzte wahrscheinlich, weiß nicht, ein Mathe-Genie ist, wo mit so einer Gesellschaft hast du es in Großbritannien wirklich nicht zu tun.
Das ist ja auch ein Stadtstaat.
Das ist auch ein Stadtstaat, ja natürlich. Oder auch der Vergleich mit der Schweiz, der ist einfach absurd für Großbritannien.
Und auch also, die Schweiz hat ja so ihre Probleme, also die machen das ja schon sehr viel länger, also und die sind natürlich auch schlau genug, die richtigen Abkommen und Vereinbarungen zu haben.
Ist ja eine Dauerverhandlung. Also es ist wirklich schwierig. Und in dieser ganzen Situation, wo sich die Tories also auf der rechten Seite sozusagen gleichzeitig die ganze Zeit, wie wenn sie im Wahlkampf wären oder so, aber sie sind es ja gar nicht, sie sind an der Macht. Es ist, du merkst eben, es funktioniert nicht und es funktioniert für die nicht. Und sie versuchen quasi hysterisch nach rechts auszuschlagen. Und ich wollte nur damit sagen, in diesem Podcast, den wir heute machen, dass man sieht, dass es eigentlich zeigt, wenn man sich eben nach rechts anbiedert, das führt zum totalen Wahnsinn, also zum inneren Wahnsinn auch.
Und wir wären ja nicht Brexit on Toast, wenn wir nicht doch immer wieder auch was Positives, was Lebensbejahendes, was Zufriedenstellendes zum Ausstieg der Folge hätten. Was kann man denn sagen? Nordirland, da hast du anfangs erwähnt, tut sich was in die richtige Richtung.
Hat sich was Gutes getan, würde ich sagen.
Grand Prix Chanson, welcher Platz war England? Beim
Vorletzter.
Vorletzter, da sind wir irgendwie immerhin auch vereint schön, mit denen zusammen. Charles, die Krone sitzt gut und fest. Krone
sitzt fest.
Was kann man dann jetzt noch positiv
hinten raus? Ja, ich würde sagen, im Brexit-Sinne das Positive, was ich vorher sagte, eben mit Nordirland, was ja eine positive Entwicklung war und hat auch gleich hinter sich dazu gezogen, dass andere Dinge im Gespräch waren, zum Beispiel, dass Großbritannien wieder in verschiedene europäische Projekte oder Programme mit eintritt, ich weiß nicht, Copernicus oder irgendwelche anderen, die so mehr so Forschung und so, weil die sind ja auch aus dem allem ausgeschlossen, also ausgestiegen und deswegen ausgeschlossen, Forschung so betrifft und dann könnte man natürlich auch irgendwann mal über Erasmus wieder sprechen, also das sind ja alles kleine Dinge, jeder kleine Schritt ist ein super Schritt, aber es ist eben in-house, also zu Hause, so viel Gegenbewegung noch, von denen, die eben sagen, nee, der Brexit funktioniert nicht, weil er eben nicht richtig gemacht wird. Sogar Nigel Farage hat vorgestern gesagt, ja, der Brexit war ein Failure, also funktioniert nicht.
Aber weil er eben auch...
Ja, natürlich wurde nicht richtig gemacht. Richtig. Nigel Farage hatte auch vorher gesagt, bevor das Ganze, wenn der Brexit nicht funktioniert, dann emigriert er. Jetzt hoffen natürlich alle, dass er jetzt endlich emigriert.
Aber wohin denn?
Ja, weiß ich nicht.
Nach Ruanda.
Wahrscheinlich nach Ruanda.
Das kann es auch schön sein.
Wahrscheinlich nach Deutschland, der hat einen deutschen Pass. Also.
Ach so, hat er einen deutschen Pass?
Ja, er war ja mit einer Deutschen verheiratet.
Ach so, ja dann.
Also, gut, das ist der Brexit, liebe Kinder.
Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht das nächste Mal dann auch ein bisschen über die Rolle der Opposition sprechen, weil das finde ich auch ganz erstaunlich, dass wir ja eigentlich immer nur über die Tories reden und auch auf der anderen Seite sich ja relativ wenig tut oder zumindest
nichts.
Nichts. Von außen gesehen. Also das vielleicht mal dann noch eine
die Oppositionsfolge.
Ein Hinweis, ein Programmhinweis fürs nächste Mal.
Und zeitnah.
Zeitnah, ja. Und damit verabschieden wir uns in ein verlängertes Wochenende.
Das stimmt.
Danke. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.